Quantenradar, ein Technologie-Podcast des Instituts für Innovation und Technik.
Ja, hallo zur zweiten Folge unseres Quantenradar-Podcasts. Am Mikrofon begrüßen euch
Christoph Greschig
und Benedikt Wenzel. Ja, ein zentrales Element unseres Quantenradars ist ja unser Expertengespräch. Wir hatten in der ersten Folge noch keinen externen Gast und haben eher so ein bisschen über das Konzept unseres Podcasts gesprochen, hatten demnach auch noch keinen fachlichen Themenschwerpunkt. Und ja, wollen jetzt die erste Folge nutzen, um über das Thema chemische Simulation durch Quantencomputer zu sprechen. Und Christoph, du hast ein Interview geführt mit Herrn Dr. Kühn vom Chemiekonzern BASF. Und ja, das soll heute auch Thema unserer Sendung sein.
Genau, also wir reden über chemische Simulationen heute in der Sendung. Ich habe da das Interview geführt. Und ja, chemische Simulationen sind ja eines der drei großen Felder, die mit Quantencomputern beackert werden können. Und vielleicht nochmal kurz, um das in Erinnerung zu rufen, die anderen zwei großen Felder sind die Optimierung, die man damit berechnen kann, und das maschinelle Lernen. Also das sind zwei weitere große Felder, auf die werden wir sicherlich dann nochmal in weiteren Folgen drauf eingehen. Aber heute in der Sendung geht es um chemische Simulationen, genau.
Und der Grundgedanke, sozusagen subatomare Systeme durch einen Quantencomputer zu simulieren, ist ja nicht wirklich neu. Der geht ja zurück auf Richard Feynman Anfang 1980. Es hat dann aber ja 40 Jahre gedauert, bis es da die ersten experimentellen Realisierungen gab. Anfang 2018 gelang es erstmals Forschenden aus Innsbruck und Toronto mit einem 20-Qubit-Ionenfallencomputer die weltweit erste quantenchemische Simulation zu realisieren. Die Forschenden haben damit bis zu 4 Quantenbits Energiezustände von Bindungen molekularen Wasserstoffs und Lithiumhydrid simuliert und ihre Ergebnisse dann in dem sehr renommierten Fachjournal Physical Review X veröffentlicht. Den Link dazu haben wir euch auch in den Sendungsnotizen auf unserer Website gestellt. Und ja, nach diesem Durchbruch 2018 hat es dann eigentlich nur 2 Jahre gedauert, bis dann Google die weltweit erste quantenmechanische Simulation einer vollständigen chemischen Reaktion experimentell nachgewiesen hat, mit Hilfe ihres GATA-basierten 53 Quantenbit-Computers. Und auch die Publikation haben wir euch sozusagen verlinkt in den Sendungsnotizen. Ja, und umso gespannter bin ich jetzt, Christoph, auf dein Interview mit dem Vertreter von BASF. Also genau. Wie sieht da eigentlich die Industrieperspektive auf das Thema chemische Simulation durch Quantencomputer aus?
Genau, ich habe mit dem Dr. Michael Kühn geredet, der arbeitet bei Next Generation Computing bei BASF in Ludwigshafen und habe im Prinzip in dem Interview ein bisschen mit ihm gesprochen über den aktuellen Entwicklungsstand, wie schaut es da aus, wie weit ist man fortgeschritten und insbesondere auch, was sind die spannenden Perspektiven, die sich da eröffnen. Und genau, das ist im Prinzip das Thema des Interviews dann.
Dann wollen wir jetzt gar nicht mehr viel vorneweg schnacken, sondern hören uns jetzt einfach mal die circa halbe Stunde Interview an. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf unsere Diskussion dann im Anschluss.
Das Expertengespräch.
Atome und Moleküle bestehen eigentlich aus einer überschaubaren Anzahl von Elementarteilchen. Trotzdem ist die Simulation der Eigenschaften von Atomen und Molekülen sehr aufwendig. Gerade die Simulation von chemischen Reaktionen ist eine Mammutaufgabe, bei der selbst modernste Hochleistungscomputer rasch an ihre Grenzen stoßen. Unser heutiger Gast, Dr. Michael Kühn, arbeitet bei BASF in Ludwigshafen in der Einheit Digitalization of R&D and Data Science. Dort ist er Wissenschaftler im Themengebiet Next Generation Computing. Er fokussiert sich insbesondere auf Quantencomputing für chemische Simulationen und ich freue mich sehr, dass er heute hier in der Sendung ist, um mit mir die Vorteile und Perspektiven von Quantencomputern in diesem Anwendungsfeld zu diskutieren. Herzlich willkommen, Michael.
Hallo, Christoph.
Ja, sehr schön, dass du dabei bist. Freut mich. Du arbeitest bei BASF am Thema Quantencomputing. Vielleicht mal ein grober Überblick. Was machst du da eigentlich so?
Ja, im Allgemeinen arbeite ich an mehreren Projekten in diesem Gebiet, die sich so an der Schnittstelle von eben Quantencomputing und chemischen Simulationen bzw. Materialsimulationen befinden. Und meine tägliche Arbeit oder in meiner täglichen Arbeit fokussiere ich mich hauptsächlich auf die Entwicklung und Implementierung von Quantencomputing-Methoden zur Lösung firmenrelevanter Fragestellungen. Also zum Beispiel in unserem Fall sind das dann Methoden zur Vorhersage von chemischen Reaktionen zum Beispiel. Ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit ist auch daneben die Evaluierung der industriellen Nutzbarkeit von Quantencomputing. Und außerdem natürlich die Identifizierung von firmenrelevanten Problemen, für deren Lösung man sich durch Quantencomputing in der Zukunft einen Vorteil gegenüber klassischen traditionellen Supercomputern verspricht. Vielleicht zuletzt noch einen kurzen Satz zu meinem akademischen Hintergrund. Ich bin Physiker und habe im Bereich Quantenchemie promoviert, bevor ich 2015 zur BASF kam.
Okay. Super. Vielleicht für den Anfang erstmal generell die Frage, wir rechnen ja momentan noch sehr viel mit klassischen Computern, Supercomputern, die da zum Einsatz kommen für diese chemischen Simulationen. Wie werden die da jetzt aktuell beispielsweise bei BASF auch eingesetzt?
Ja, also allgemein kann man sagen, dass klassische Supercomputer mittlerweile recht vielseitig in der Chemieindustrie oder generell auch in der Industrie eingesetzt werden. Und zwar natürlich immer dort, wo man eine immense Rechenleistung benötigt. Und das ist vor allen Dingen in Forschung und Entwicklung oft der Fall, aber auch in Bereichen wie Logistik und Fertigung.
Jetzt mal ein ganz praktisches Beispiel einfach tatsächlich bei euch aus BASF. Wo setzt ihr da Supercomputer ein? Für welche Aufgaben, das mal wirklich ein bisschen plastisch darzustellen an einem Beispiel?
Ja, also ganz allgemein natürlich kann man noch sagen, dass die Supercomputing natürlich, das Ziel von Supercomputing ist immer, dass wir die Produktentwicklung letzten Endes immer effizienter und effektiver machen. Und ein Beispiel, wo wir das tun, ist bei der Entwicklung von Katalysatoren. Und vielleicht zunächst mal, was sind Katalysatoren?
Denkt man wahrscheinlich erstmal als erstes an den Katalysator im Auto.
Genau, das zum einen natürlich. Aber allgemein nicht nur das. Also Katalysatoren sind Bestandteil vieler chemischen Reaktionen. Die Aufgabe ist es immer, die chemischen Reaktionen zu beschleunigen. Also ohne die Zugabe eines Katalysators würden viele chemische Reaktionen nur sehr langsam ablaufen.
Okay, also es sind sozusagen zusätzliche chemische Bestandteile, die man hinzugibt, um den Prozess zu vereinfachen oder effektiver zu gestalten.
Genau, also man will letzten Endes die chemische Reaktion beschleunigen, was dann eben zu den gewünschten Produkteigenschaften führt. Ohne diese Beschleunigung hätte man dann vielleicht ungewollte Produkteigenschaften. Und das ist zum Beispiel bei Polymeren auch der Fall. Also wenn man Kunststoffe herstellen will, braucht man Katalysatoren oft.
Okay. Das heißt, Simulation von Katalysatoren, das läuft aktuell auf Supercomputern, meint ihr. Was sind denn da jetzt so aktuell die Grenzen, an die ihr da stoßt mit der klassischen Hardware?
Ja, also die Grenzen, also zunächst mal muss man sagen, dass natürlich klassische Supercomputer schon erfolgreich zur Klärung vieler relevanter Fragestellungen eingesetzt werden können und auch wurden. Und es existieren allgemein viele Methoden, die wir jetzt in unserer tagtäglichen Arbeit anwenden, die solche hochkomplexen chemischen Simulationen, zum Beispiel von Katalysatoren, durchführen können, und zwar näherungsweise. Und die Betonung liegt hier wirklich auf näherungsweise, denn man kann letzten Endes nicht die exakte Lösung des Problems erhalten. Für kleine Moleküle kann man sich es leisten, zu relativ hoher Genauigkeit auf Supercomputern zu gehen. Im Allgemeinen bekommen wir da schon relativ gute Ergebnisse hin, die zumindest für eine grobe Abschätzung für praktische Anwendungen ausreichen. Aber die Grenzen sind natürlich da. Die Grenzen hat man dann, wenn man letzten Endes nach höherer Genauigkeit strebt. Und das ist eigentlich immer das, was wir wollen. Wir wollen die höchstmögliche Genauigkeit in unseren Simulationen haben. Und das ist in vielen Fällen heute nicht erreichbar auf klassischen Supercomputern, insbesondere eben für große Moleküle. Mhm. Und höhere Genauigkeit braucht man eben, um noch tieferes Verständnis zu erlangen und wirklich quantitative Vorhersagen zu machen.
Okay, also im Prinzip mathematische Näherungen kommen zum Einsatz. Man erhält keine exakten Ergebnisse und es wird sehr schnell sehr kompliziert, selbst mit wenigen Elementarteilchen in den Atomen oder Molekülen oder einfach Molekülen wird es schon sehr, sehr schwierig. Man stößt an die Grenzen und da ist jetzt halt genau die Frage, welche Vorteile verspricht denn da jetzt ein Quantencomputer?
Ja, genau. Also das grundsätzliche Versprechen von einem Quantencomputer ist natürlich generell die Lösung spezieller hochkomplexer Probleme zu beschleunigen, die derzeit unerreichbar sind für Supercomputer. Ja. Zum Beispiel fallen darunter kombinatorische Optimierungsprobleme, die relevant sein können für die Logistik, Faktorisierung von großen Zahlen in Primzahlen, aber auch natürlich die Simulation von chemischen und physikalischen Systemen wie Molekülen. Und wenn man jetzt mal wenn man jetzt mal überlegt, dass man vielleicht ein Molekül exakt simulieren wollte, also wirklich die exakte Lösung dieses quantenphysikalischen Problems erhalten wollte, dann hat man auf klassischen Supercomputern eine exponentielle Zunahme von Rechenzeit und Speicherbedarf mit der Molekülgröße.
Also quasi für jedes Elektron, beispielsweise einem Atom oder einem Molekül mit zusätzlichem Elektron, das man hinzukommt, ist im Prinzip ein exponentieller Anstieg der nötigen Ressourcen hinsichtlich Zeit und Speicher nötig.
Genau, also zum Beispiel mit jedem Elektron, das hinzukommt in einem Molekül, hätte man dann vielleicht eine Verdoppelung der Rechenzeit. Und das skaliert dann exponentiell natürlich. Und genau, also der Vorteil von Quantencomputern ist dann halt, dass sie perspektivisch zumindest die Möglichkeit bieten, die Chemie exakt zu rechnen. Und das hätte natürlich eine ganz neue Qualität in der chemischen Forschung. Und also letzten Endes in der Anwendung würde das dann eben bedeuten, dass man die Forschung oder die Entwicklung an Katalysatoren signifikant beschleunigen könnte. Oder ein weiteres Beispiel wären zum Beispiel Batteriematerialien, die wie Katalysatoren quantenphysikalisch gesehen auch wirklich hochkomplexe Systeme sind. Und in Zukunft könnten da Quantencomputer eben die Eigenschaften neuer Batteriematerialien genauer vorhersagen, was dann eben zur Entwicklung leistungsfähiger Batterien mit kürzeren Ladezeiten oder längerer Lebensdauer dann beschleunigen würde.
Okay, dann vielleicht mal so der Blick aus der heutigen Zeit. Wie weit ist man dann da jetzt schon mit den Quantencomputern, die aktuell zur Verfügung stehen? Was kann man damit tatsächlich schon wirklich rechnen? Sind das noch Spielereien oder gibt es da schon einen Mehrwert? Wie weit ist man da schon fortgeschritten mit wirklich praktischen Lösungen?
Ja, also generell kann man sagen, dass die Quantencomputer, die sich heute in der Entwicklung befinden, noch sehr fehleranfällig sind. Das heißt, man kann ihr volles Potenzial bei Weitem noch nicht ausschöpfen. Trotz aller Fortschritte in der Entwicklung von Quantencomputern kann man also Quantencomputer noch nicht zur Lösung kommerziell relevanter Fragestellungen einsetzen. Allerdings konnte an einfachen Systemen gezeigt werden, dass Quantencomputer prinzipiell in der Lage sind, diese zu lösen. Zum Beispiel vor einigen Monaten publizierte die Quantencomputing-Gruppe bei Google eine Arbeit, in der sie ihren Quantencomputer einsetzten, um das Stickstoffmolekül N2, das heißt ein Molekül, das aus zwei Atomen besteht, erfolgreich zu simulieren. Das Ergebnis, das sie erzielt haben, entspricht zwar nicht der exakten Lösung des Problems, die man sich eigentlich letzten Endes auf lange Sicht dann erhofft von einem Quantencomputer, aber die Genauigkeit, die sie erzielt haben, ist schon wirklich sehr gut und vergleichbar mit sehr guten klassischen Methoden. Die Ergebnisse sehen also sehr vielversprechend aus, aber es gibt derzeit noch ein paar offene Fragen. Und die Frage ist, ob der Algorithmus, den Google da verwendet, auch wirklich anwendbar ist auf größere Systeme wie Katalysatoren und Batteriematerialien, also skalierbar. Und da muss also noch ein bisschen Forschung reingesteckt werden und letzten Endes wird sich zeigen, ob der Algorithmus dann wirklich skaliert oder ob man ihn im schlimmsten Fall sogar verwerfen muss.
Mhm. Einen sehr interessanten Aspekt von den Quantencomputern finde ich, kann man sehr schön festmachen an einem Zitat vom amerikanischen Physiker Richard Feynman. Der hatte 1982 lax mal in einem Zitat formuliert, dass die Natur ja verdammt nochmal quantenmechanisch ist und dementsprechend auch quantenmechanisch simuliert werden sollte. Also das waren damals tatsächlich die ersten Überlegungen zu Quantencomputern, wie man die einsetzen kann. Und die Aussage war ja tatsächlich dann, Quantencomputer sind prädestiniert eigentlich für die Simulation von chemischen Prozessen, weil sie letztendlich genau diese quantenmechanischen Sachverhalte, die stattfinden bei chemischen Reaktionen, sehr, sehr nativ sozusagen abbilden auf der Hardware.
Ja, genau, das ist korrekt. Also wenn man letzten Endes chemische Reaktionen simuliert oder Moleküle im Allgemeinen, dann muss man irgendwie die chemische Bindung beschreiben. Und die chemische Bindung, die wird bestimmt durch die Wechselwirkung der Elektronen. Und Elektronen sind natürlich Teilchen oder Elementarteilchen, die der Quantenphysik unterliegen, und man braucht eine quantenphysikalische Beschreibung. Jetzt ist es so, auf dem klassischen Computer ist das sehr herausfordernd, dass eben die Funktion, weil die Funktionsweise eines klassischen Computers eben auf klassischer Physik beruht. Und da hat man eben diese exponentielle Zunahme der Rechenzeit und des Speicherbedarfs. Im Gegensatz dazu auf einem Quantencomputer ist das anders, weil der Quantencomputer eben den Gesetzen der Quantenphysik gehorcht, so wie die Eigenschaften des Moleküls selbst. Und das kann man sich eben zunutze machen. Also ein quantenphysikalisches System wie ein Molekül lässt sich prinzipiell recht einfach auf einen Quantencomputer abbilden und auf ihm lösen.
Das heißt, man ist dann nicht mehr so stark angewiesen auf diese ganzen mathematischen Näherungen, weil der Quantencomputer selber tatsächlich genau den quantenmechanischen Regeln auch folgt, so wie es die Atome, Elektronen und Moleküle halt machen.
Genau, korrekt. Also man kann ganz grob sagen, dass die quantenmechanischen Wechselwirkungen der Quantenbits in einem Quantencomputer, die man im Laufe der Rechnung kontrolliert, dass die dann direkt die quantenmechanischen Wechselwirkungen der Elektronen in einem Molekül repräsentieren. Und das vereinfacht eben die Rechnung enorm im Vergleich zu einem klassischen Computer.
Jetzt gibt es ja verschiedene Ansätze, wie man einen Quantencomputer realisieren kann, also insbesondere wirklich von der grundlegenden Struktur her. Da gibt es ja die sogenannten Annealer oder Gatterbasierten Quantencomputer. Vielleicht können wir da mal kurz drauf eingehen, was jetzt im Prinzip für diese chemischen Simulationen da das interessanteste Konzept ist.
Ja, also genau, wie du schon sagtest, es gibt da hauptsächlich hat man die zwei Klassen, gatterbasierte Quantencomputer und Quantenannealer. Mhm. Prinzipiell erlauben gatterbasierte Quantencomputer, beliebige Quantenalgorithmen laufen zu lassen.
Also es ist quasi wie eine CPU, wo man tatsächlich sehr frei programmieren kann, im Sinne von, man hat einen ganzen Satz an verschiedenen Operationen und kann da relativ frei mit drauf spielen, wenn die Hardware dann soweit ist.
Genau, korrekt. Also im Prinzip handelt es sich halt um einen universellen Computer, wenn man so will. Und man kann beliebige Probleme damit lösen, aber natürlich hat man nur für spezielle Probleme dann auch wirklich einen Vorteil. Also man würde jetzt keine banale Aufgabe dem Quantencomputer stellen. Und bei Quantenannealern ist es halt so, dass die Quantenanneler eher eine ganz spezielle Hardware-Architektur sind, die zugeschnitten ist auf die Lösung bestimmter Optimierungsprobleme, wie sie zum Beispiel in der Verkehrsflussoptimierung auftreten oder auch bei der Steuerung von Robotern in der Produktion. Und es ist auch noch umstritten, ob Quantenanneler am Ende wirklich die gleichen Vorteile hinsichtlich Rechenzeitgewinn zeigen, wie zum Beispiel die gatterbasierten Quantencomputer. Das wird man noch abwarten müssen. Aber generell, um die Frage zu beantworten, bedeutet das, da eben Chemie- und Materialsimulationen nicht unter diese Klasse dieser speziellen Optimierungsprobleme fallen, bietet sich hier eigentlich eher ein gatterbasierter Quantencomputer an.
Okay. Und wie sieht es da jetzt so aktuell mit der Hardwareentwicklung aus? Wie weit ist man da?
Ja, also zunächst mal, man muss natürlich sagen, jetzt die Frage ist, wie kann man einen gatterbasierten Quantencomputer realisieren? Das ist, glaube ich, die erste Frage, die man da sich überlegen muss. Und da gibt es ganz viele Konzepte, wie man das realisieren kann. Das eine ist zum Beispiel ein supraleiterbasierter Ansatz. Dann gibt es auch ionenfallenbasierte Ansätze, photonische Quantencomputer und noch viele andere Möglichkeiten, die sich alle in relativ unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden. Mhm. Und jede Realisierungsmöglichkeit hat gewisse Vor- und Nachteile. Und man kann auch nicht sagen, dass es einen klaren Gewinner gibt.
Also es gibt jetzt noch nicht so die Präferenz, wo du sagen würdest, für chemische Simulationen brauchen wir jetzt unbedingt einen Quantencomputer, der auf supraleitenden Schaltkreisen basiert, oder einen photonischen Quantencomputer. Das ist, kann man jetzt noch gar nicht so sagen, weil das alles noch sehr im Entwicklungsstadium ist.
Genau, also das bleibt wirklich noch abzuwarten. Was man vielleicht mal hervorheben kann, was jetzt die supraleiterbasierten Ansätze angeht, da würde ich sagen, die gehören aktuell zu den am weitesten entwickelten Systemen, werden zum Beispiel unter anderem von Google und IBM entwickelt, und da gab es auch 2019 ein schönes Experiment von Google, in dem sie ihren 53-Qubit-Quantencomputer verwendet haben und damit erste Anzeichen von Quantenüberlegenheit demonstriert haben. Und allerdings hat dieser Quantencomputer ein speziell auf seine Fähigkeiten zugeschnittenes mathematisches Problem schneller gelöst als ein Supercomputer. Und dieses Problem ist aber für industrielle Anwendungen nicht relevant.
Das ist immer so ein bisschen das, was man beachten muss, wenn man diese Meldungen liest, auch in Medien, dass jetzt Quantenüberlegenheit wieder gezeigt wurde. Das sind typischerweise sehr spezifisch auf die jeweiligen Computer zugeschnittene Probleme, die da gelöst werden. Natürlich sind die dann schneller als mit klassischer Hardware, aber es ist jetzt noch nicht so, dass man auf breiter Ebene sozusagen da schon eine Überlegenheit hat. Wenn man jetzt sich die Hardware dann anschaut, was ist denn jetzt so das größte Problem aktuell oder die Kenngröße, an der es aktuell noch am meisten hapert?
Ja, genau. Also natürlich ist die Anzahl der Qubits in einem Quantencomputer eine Sache. Aber die andere Sache ist natürlich die Fehlerquote beim Rechnen und beim Auslesen dieser Qubits. Und auch, wie lange die Zustände in den Qubits fehlerfrei aufrechterhalten werden können. Und diese Fehlerwahrscheinlichkeiten sind momentan noch deutlich zu hoch. Das heißt, man hat im Laufe einer Rechnung eine Akkumulation von vielen kleinen Fehlern, die letztendlich die Länge und die Komplexität der ausführbaren Algorithmen begrenzt und damit verhindert, dass man interessante Fragestellungen lösen kann. Und diese Fehler zu reduzieren, das ist die wichtigste Aufgabe in der Hardwareentwicklung, würde ich sagen. Und man kann auch sagen, das ist wirklich eine sehr herausfordernde Aufgabe. Keine einfache Aufgabe und es wird mit Sicherheit nicht von heute auf morgen geschehen.
Ja. Und wie gestaltet sich jetzt so der weitere Weg aktuell, so von deiner Perspektive aus? Was sind so die nächsten Schritte und Ziele, die man sich gesetzt hat?
Genau, in der Hardwareentwicklung muss man sich natürlich die Frage stellen, wo will man eigentlich hin? Also welche Art von Hardware braucht man, wie viele Qubits, welche Fehlerraten, um dann wirklich relevante Simulationen machen zu können? Das muss ja das Ziel sein letzten Endes. Und die Frage haben wir uns schon 2018 gestellt. Da haben wir zusammen mit dem Startup HQS Quantum Simulations aus Karlsruhe eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, um grob abzuschätzen, welche Ressourcen benötigt werden, um einfache chemische Probleme auf einem Quantencomputer mit hoher Genauigkeit zu simulieren und nützliche Ergebnisse für praktische Anwendungen zu erhalten. Und unser Ergebnis war, dass man mit etwa 100 qualitativ hochwertigen, das heißt äußerst fehlerarmen Qubits, wahrscheinlich schon recht interessante Chemie- und Materialsimulationen durchführen könnte. Die Betonung liegt hier aber wirklich auf fehlerarme Qubits. Man hat nämlich heute schon um die 100 Qubits zur Verfügung. Aber leider sind diese noch nicht fehlerarm genug. Das heißt, die Perspektive letzten Endes ist, und das ist auch in der Roadmap vieler Hardwarehersteller verankert, dass das Ziel letzten Endes ist, einen vollständig fehlertoleranten Quantencomputer zu bauen. Das heißt, man will wirklich logische Qubits bauen, die letzten Endes sich effektiv so verhalten, als hätten sie gar keine Fehler mehr.
Mhm. Jetzt liest man relativ häufig immer so von hybriden Algorithmen. Vielleicht können wir da noch mal kurz drauf eingehen. Was bedeutet das? Also was sind da die zwei verschiedenen Bestandteile, die gemischt werden?
Genau, also diese fehlertoleranten Quantencomputer, die wird man erst in ein paar Jahren vielleicht haben. Wann genau, weiß natürlich keiner. Und bis dahin wird man sehr wahrscheinlich greift man jetzt schon auf hybride Algorithmen zurück. Und die Grundidee ist relativ einfach. Der Quantencomputer ist momentan sehr fehlerbehaftet, also lässt man ihn nur die kompliziertesten und rechenintensivsten Teilaufgaben lösen. Und alles andere übernimmt dann ein klassischer Computer. Das heißt, Quantencomputer und klassischer Computer arbeiten im Tandem hier. Und so kann man dann natürlich die beschränkten Fähigkeiten heutiger Quantencomputer optimal nutzen.
Mhm. Das heißt, es ist eine Mischung aus, ein Algorithmus wird verarbeitet durch größtenteils einen klassischen Computer und nur wirklich die ganz spezifischen Aufgaben, bei denen der Quantencomputer einen Vorteil bietet, wird dann durch den Quantencomputer ausgeführt.
Genau, so macht man das, ja.
Mhm. Was plant jetzt BSF tatsächlich dann auch mit den Quantencomputern für chemische Simulationen durchzuführen? Also kann man da schon was abschätzen, in welche Bereiche das dann tatsächlich dann demnächst gehen soll?
Ja, also zunächst mal, wir sind natürlich, wie du schon sagtest, eigentlich an der Anwendung von Quantencomputing interessiert. Wir sind eher jetzt nicht daran interessiert, die Hardware selbst zu entwickeln. Wir stellen ja Chemieprodukte her und denken, dass da eben der Einsatz von Quantencomputing unsere Entwicklung und Forschung beschleunigen kann. Und wir haben halt ein großes Spektrum an solchen potenziellen Anwendungsmöglichkeiten. Und wie bereits erwähnt, eben zur beispielsweise wollen wir es einsetzen in der Zukunft zur schnelleren und präziseren Modellierung von chemischen Reaktionen, zur genaueren Simulation von Molekülen, Materialeigenschaften in der Katalysator- und Batterieforschung, aber auch zum effizienteren Design von chemischen Reaktoren und Prozessen und letzten Endes natürlich auch zur Optimierung unserer Logistik und Lieferketten. Das ist der Plan. Und wann das natürlich Wirklichkeit wird, das weiß man jetzt noch nicht. Und das wird einfach die Zeit zeigen dann.
Ich stelle es mir gerade so vor, ihr habt einfach einen riesen Aktenschrank voll mit Sachen, die ihr eigentlich ganz gerne machen wollen würdet und seid eigentlich in erster Linie am Schauen, was sind die Sachen, die man jetzt tatsächlich mit der vorhandenen Hardware am ehesten rechnen kann, und darauf stützt man sich dann.
Genau, das ist korrekt. Also es ist wirklich wichtig, dass wir natürlich einerseits Kompetenz aufbauen, das heißt wirklich wissen, wie man mit dem Quantencomputing umgeht. Andererseits aber auch natürlich jetzt schon nach den wichtigen Problemen suchen, die dann eines Tages von Quantencomputing profitieren können. Und wie du ja schon sagtest, wir haben natürlich einen ganzen Aktenschrank von diesen Problemen.
Ja. Vielleicht können wir das Thema Hype nochmal so ein bisschen beleuchten. Ist ja bei Quantencomputern oder generell bei Quantentechnologien immer sehr viel los in den Medien und viel wird erzählt, dass das jetzt eine Riesenrevolution ist und ganz in ganz großen Schritten das jetzt vorangeht und ganz viele tolle Möglichkeiten sich ergeben. Vielleicht kannst du deinen persönlichen Blick da mal auf das Thema preisgeben. Wie schätzt du diesen Hype da momentan ein?
Ja, also wie du schon sagst, es gibt natürlich definitiv einen Hype um das Quantencomputing momentan. Also man liest in den Medien immer wieder über das gewaltige Potenzial von Quantencomputing, über rekordverdächtige Investitionen, über neue Rekorde, was die Anzahl und Qualität der Qubits angeht, und hin und wieder auch Meldungen über erste Demonstrationen von Quantenüberlegenheit. Aber das sollte nicht darüber hinwegtäuschen. Das sind zwar alles Erfolgsmeldungen und wirklich auch Erfolge, aber es sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass Quantencomputing momentan noch nicht zur Lösung kommerziell relevanter Fragestellungen eingesetzt werden kann. Jetzt ist natürlich die Frage, wann wird das denn der Fall sein? Und das lässt sich sehr schwer abschätzen. Das kann niemand wirklich genau sagen. Es kann einerseits Hürden in der Hardwareentwicklung geben, die zu Verzögerungen führen. Andererseits sind die Anstrengungen weltweit heute auch schon sehr, sehr groß, sodass niemand Gewissheit hat. Was man aber vielleicht mal so Pi mal Daumen abschätzen kann, vielleicht schaut man mal auf die Roadmaps der Hardwareentwickler. Da gibt es auch welche, die veröffentlicht sind. Zum Beispiel von Google. Die wollen bis Ende dieses Jahrzehnts, also das heißt innerhalb der nächsten 7 bis 8 Jahre, einen fehlertoleranten Quantencomputer aus 1 Million physikalischen Qubits bauen. Und je nach Art und Weise der Fehlerkorrektur wären das dann um die 1000 logische Qubits, die man da hätte, die man dann effektiv in der Rechnung verwenden kann. Und diese wären dann wirklich fehlertolerant.
Das wären dann im Prinzip auch die Anzahl an Qubits, die ihr benötigen würdet für eure chemischen Simulationen, sodass es wirklich kommerziell relevant wird, so wie ihr das in eurer Publikation da auch irgendwie analysiert hattet.
Genau, also da wäre man sogar schon ein Stückchen weiter. Also da kann man nicht nur wirklich interessante Simulationen machen, sondern da würde man schon sagen, dass man da im Bereich ist, wo der Quantencomputer die Chemie- und Materialforschung revolutionieren würde. Und wann das letztendlich dann, ob das wirklich in den nächsten oder in 7 bis 8 Jahren dann passieren wird, das bleibt halt abzuwarten. Aber definitiv kann man sagen, also so sehen wir das auch bei BASF, dass das Rennen um den Quantencomputer definitiv eher ein Marathon ist als ein Sprint. Also
ja, schöner Vergleich. Ja.
Allerdings sollte man sich als Anwender dennoch heute mit der Technologie beschäftigen, denn wie ich schon gesagt habe, der Kompetenzaufbau und die Suche nach den Anwendungsfällen, die am stärksten und am frühesten profitieren können, das kostet Zeit. Und das kostet vor allen Dingen Zeit, wenn man so ein breites Portfolio an Produkten besitzt, wie jetzt wir hier bei der BASF.
Ja. Eine Sache, bei der ich dann auch mal stutzig werde, ist, wenn dann immer davon geredet wird, dass das ja jetzt der Quantencomputer für die Bewältigung der Klimakrise essentiell ist. Wie ist denn da deine Einschätzung dazu? Also jetzt mit der Aussage gerade, dass das vielleicht in 10 Jahren dann soweit ist, würde ich jetzt mal schätzen, dass das eigentlich für die Probleme, die wir heute schon angehen müssen, dann doch noch ein bisschen zu viel Zeit ins Land verstreicht, oder?
Ja, das sehe ich genauso. Also über diese Anwendung von Quantencomputing zur Lösung ökologischer Probleme wurde schon viel spekuliert. Und sicherlich ergibt das Sinn und das kann man sich durchaus vorstellen, dass das eines Tages dabei unterstützen könnte, zum Beispiel die Entwicklung neuer Katalysatoren würde beschleunigt werden durch Quantencomputer. Und Katalysatoren oder die richtigen Katalysatoren würden uns dann helfen, Reaktionen bei geringeren Temperaturen durchzuführen, unter geringerem Druck. Und das spart dann eine Menge Energie. Und um da mal ein Beispiel zu nennen, das Haber-Bosch-Verfahren, das auch maßgeblich von der BASF mitentwickelt wurde, in dieses Verfahren fließen heute 1-2% des jährlichen weltweiten Energiebedarfs.
Das war für die Herstellung von Ammoniak, ne?
Genau, das ist für die Herstellung von Ammoniak als Ausgangsprodukt für die industrielle Düngemittelproduktion.
Ja, 1-2% des weltweiten Energieverbrauchs. Ja.
Genau, des jährlichen weltweiten Energiebedarfs.
Ja, das ist schon eine Hausnummer.
Das ist wirklich eine hohe Zahl und man muss bedenken, dass dieses Verfahren aber auch die Ernährung von Milliarden Menschen sichert heutzutage. Und die Einsparungen, die man jetzt durch die Entwicklung besserer Katalysatoren hätte, wenn man da dann in diesem Prozess Energie sparen könnte, das wäre also wirklich schon von globaler Bedeutung. Ein weiteres Beispiel sind Batteriematerialien. Und da kann auch der Quantencomputer unterstützen und dann eben die Verkehrswende hin zu einem höheren Anteil an elektrischen Fahrzeugen beflügeln. Oder auch bei der Optimierung von Logistik, um dann eben wieder Treibstoffe einzusparen. Oder bei komplexen Klimasimulationen. Also all das ist vorstellbar. Aber wie du auch schon sagtest, wenn man den gegenwärtigen Stand des Quantencomputings betrachtet, ist das alles Zukunftsmusik.
Also der Quantencomputer sollte jetzt nicht das Argument sein, nochmal die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, wir warten jetzt, bis er da ist und dann löst sich die Klimakrise, sondern sollte man eigentlich jetzt schon loslegen.
Ja, auf gar keinen Fall sollte man das tun. Also wie wir alle wissen, braucht die Klimakrise jetzt sofort sehr aktives Handeln und man kann da nicht auf Quantencomputing warten.
Okay, wir haben jetzt relativ viel über die Hardware geredet, über die Entwicklung, die Perspektiven, die sich da gestalten. Aber ein weiterer großer Aspekt ist ja dann neben der Hardware auch die Software, beziehungsweise die Entwicklung von den Algorithmen. Vielleicht können wir da nochmal kurz drauf eingehen. Wie sieht es da aus mit der industriellen Anwendbarkeit von den Algorithmen?
Ja, also genau, wie du schon sagst, also zum einen hat man natürlich die Hardware. Aber man braucht auch geeignete Algorithmen und Hardware und Algorithmen gehen Hand in Hand. Also die Algorithmen sind wirklich der Schlüssel, um dann das maximal Mögliche aus der Hardware rauszuholen. Und das ist insbesondere dann interessant oder wichtig, wenn man eben noch diese Hardware hat, die sehr fehleranfällig ist und eben begrenzte Fähigkeiten hat. Da kann man also mit besseren Algorithmen doch vielleicht noch mehr rausholen, als momentan möglich ist. Das heißt, es muss auch neben der Hardware noch an effizienteren Algorithmen geforscht werden. Es gibt praktisch drei Säulen, um das Quantencomputing wirklich nutzbar zu machen. Und das eine ist die Hardware, dann hat man Algorithmen bzw. Software, aber das andere sind die Anwendungen. Das heißt, mindestens genauso wichtig ist die Identifikation von relevanten Anwendungen. Denn wir wissen heutzutage noch nicht genau, welche Anwendungen in der Industrie wirklich am Ende von Quantencomputing profitieren können. Es wird sehr wahrscheinlich einige geben, aber wir müssen sie eben finden und dann auch vorbereiten, sodass wir dann Quantencomputing einsetzen können, wenn es denn dann bereit ist.
Ja. Das ist interessant, das hatte ich noch nicht so auf dem Schirm, so schön mit Säulen dargestellt, tatsächlich plastisch, dass es im Prinzip eine dieser drei Säulen ist, wirklich das Suchen nach den Problemen eigentlich, das ist im Prinzip auch darum geht, jetzt nicht nur die Hardware und die Software weiterzutreiben, sondern tatsächlich viel Arbeit dann da auch einfach reinfließen muss, erstmal überhaupt zu verstehen, was sind jetzt die Probleme, die da sinnvoll gelöst werden können und wo lohnt es sich tatsächlich da die Algorithmenentwicklung draufzuwerfen.
Genau, auf jeden Fall. Also das ist wirklich sehr wichtig und das ist auch eine unserer Haupttätigkeiten, der wir momentan nachgehen. Wir haben ja eine ganze Palette an potenziellen Anwendungen, aber es ist natürlich die Frage, wo kann Quantencomputing wirklich einen Mehrwert generieren? Und das ist noch offen. Also wir wissen natürlich, dass Quantencomputing für die Simulation von Molekülen und Materialien eingesetzt werden kann oder zur Optimierung von Logistik, aber wir brauchen ja wirklich konkrete Fragestellungen, auf die wir dann das Quantencomputing loslassen und natürlich auch müssen das Fragestellungen sein, die momentan natürlich, wo momentan Supercomputer auch ihre Schwächen dann zeigen. Man kann ja auch schon viel mit Supercomputern machen. Also es geht wirklich darum, die relevanten Anwendungen zu finden, die eben früh profitieren können.
Ja. Okay, also extrem komplexes Thema, viel zu tun. Da stellt sich natürlich die Frage, wie sieht es da mit der nationalen und internationalen Zusammenarbeit aus?
Also man muss sagen, in der Grundlagenforschung, auch was Quantentechnologien betrifft, ist Europa und Deutschland wirklich schon ganz vorne mit dabei. Aber was industrielle Anwendung angeht oder auch wirklich Bau eines Quantencomputersystems, eines allumfassenden Quantencomputersystems, das dann zum Beispiel Hardware, Algorithmen, Software und Anwendungen umfasst, da hinken wir doch noch ein bisschen hinterher, was jetzt gerade im Vergleich zu den großen Unternehmen in den USA. Und um dem standhalten zu können, müssen wirklich alle an einem Strang ziehen. Das heißt, es geht um Zusammenarbeit, insbesondere auf nationaler und europäischer Ebene und auch Zusammenarbeit zwischen Industrie, Wissenschaft und Politik. Also es sollten wirklich alle an einem Strang ziehen, um eben mit diesen großen Unternehmen in den USA und auch den großen Anstrengungen in China zum Beispiel standhalten zu können.
Ja, ein wichtiger Punkt ist wahrscheinlich auch, dass man so wie bei vielen Themen heutzutage einfach die Fachkräfte auch dafür braucht. Ich meine, irgendjemand muss diese ganzen Aufgaben machen, diese Forschung oder die Entwicklung von den Algorithmen. Das ist wahrscheinlich auch bei den Quantencomputern ein relativ großes Problem, dass man da reinläuft.
Ja, auf jeden Fall. Also mit dem Reifegrad der Technologie wird natürlich auch der Bedarf an gut ausgebildeten Quantenspezialisten weiter steigen. Und dieser Bedarf ist heute schon kaum zu decken. Und man braucht dazu, denke ich, wahrscheinlich wirklich maßgeschneiderte, fächerübergreifende Studienprogramme, die alle für das Quantencomputing relevanten Bereiche abdecken. Also beispielsweise sehe ich relevante Bereiche in der Physik. Natürlich ist Quantenphysik ein Muss, wenn es um Quantencomputing geht. Aber auch in weiteren Naturwissenschaften gibt es relevante Bereiche, zum Beispiel Anwendungen in der Chemie. Dann ist natürlich Informatik wichtig. Oder auch Ingenieurwissenschaften, wenn es um den Bau einer Hardware geht. Und es ist auch wichtig, dass man sich nicht nur auf die akademischen Grundlagen da fokussiert, sondern auch die Industrie eine Rolle spielt in der Ausbildung und hier einen Beitrag leistet.
Ja. Okay, ich würde sagen, zusammenfassend können wir festhalten, Quantencomputer sind eigentlich für chemische Simulationen wirklich die ideale Simulationsplattform. Und ja, im Prinzip, wie bei allen anderen Anwendungsfällen, muss man aber sagen, die Hardwareentwicklung und auch die Softwareentwicklung braucht da noch seine gewisse Zeit. Danke auf jeden Fall dir für die Einblicke. Ich wünsche dir alles Gute für die weiteren Arbeiten und einen guten langen Atem für den Marathon. Und danke, dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
Dankeschön.
Ja, sehr interessantes Interview, Christoph. Ich finde es schön zu sehen, dass jetzt sozusagen erste große Unternehmen sich der Technologie Quantencomputing annehmen und da auch wirklich Forscherkapazität reinstecken und um das Potenzial Quantencomputing da in dem Fall für chemische Simulation für sich auszuloten.
Ja, also ich fand das auch einen wichtigen Aspekt, beziehungsweise sehr interessant zu sehen, dass allein das Identifizieren von Use Cases schon eine sehr große Aufgabe ist. Also dass im Prinzip ein zentraler Bestandteil der Arbeiten auch ist, dass man schaut, welche Berechnungen jetzt tatsächlich sinnvoll mit zukünftigen Quantencomputern machbar ist.
Genau, spannend fand ich auch das Paper, was Herr Kühn im Interview erwähnt hatte, also die Publikation zusammen mit der Firma HQS, Accuracy and Resource Estimations for Quantum Chemistry on a Near-Term Quantum Computer. Die haben wir euch auch unten auf der Webseite in den Sendungsnotizen verlinkt. Und hier haben mir ja die Autoren berichtet, dass sie es geschafft haben, mit bis zu 20 simulierten logischen Qubits die molekularen Energien kleiner atomarer Systeme berechnen zu können und daraus dann halt die Reaktionsenergien. Und jetzt insbesondere nochmal das Fazit aufgegriffen, da haben sie ja geschrieben, dass es aber eigentlich, dass sie eigentlich mehrere hundert logische Qubits brauchen und hunderttausende zwei Qubit-Gatter, um gegenüber herkömmlichen klassischen Computerverfahren bei der chemischen Simulation wirklich durch den Quantencomputer einen Vorteil zu erlangen und den dann halt auch wirklich für praktische Anwendungen einsetzen zu können. Also demnach sollten wir vielleicht nochmal ganz kurz den Unterschied zwischen logischen Qubits und physischen Qubits aufgreifen. Und dazu noch mal kurz ins Gedächtnis gerufen, dass ja das physische Qubit ja zum Beispiel ein Atom sein kann, was mit seiner Umgebung auch in Wechselwirkung treten kann. Und letztlich sind solche Systeme sehr, sehr sensibel gegenüber Wechselwirkung mit der Umgebung, sodass dann halt die Amplitude und die Phase dieses quantenmechanischen Systems ja schnell mit der Zeit sich verändern kann. Und wenn man eben präzise Rechnungen durchführen möchte mit dem Quantencomputer, dann braucht es eben stabile Qubits, logische Qubits. Und sodass man momentan sagt, bis zu 1000 physische Qubits sind eben notwendig, um ein stabiles, logisches Qubit realisieren zu können.
Genau, und das jetzt im Prinzip angewendet auf dieser Größenordnung, die ja in dem Paper besprochen wurde, mit diesen 100 logischen Qubits, die man dafür braucht, also diese fehlerarmen Qubits, Faktor 1000, wenn man das draufrechnet. Das heißt also, ein Computer, der das rechnen sollte, der braucht halt tatsächlich dann 100.000 reale physische Qubits. Also das ist schon noch eine sehr hohe Zahl. Aber es wird ja auch betont, dass man da auf dem Weg ist. Es gibt die verschiedenen Roadmaps von den Firmen, die da sehr gute Entwicklungen zumindest sich zum Ziel setzen. Was halt ein ganz großes Forschungsgebiet ist, ist halt tatsächlich diese Fehlerkorrektur. Also da wird halt auch geschaut, dass man diesen Faktor 1000, den man dann zusätzlich in Qubits braucht, vielleicht auch noch drücken kann. Ein anderer Bereich ist auch tatsächlich die Entwicklung von effizienteren Algorithmen, also dass man dann eine kleinere Anzahl von logischen Operationen sozusagen braucht, um dann mit dem Algorithmus zum Ziel zu kommen.
Ja, vielleicht ist hier für die Zuhörer nochmal ganz interessant, die zwei Metriken zu nennen in Bezug auf Algorithmen. Das eine ist eben die Tiefe eines Algorithmus, im Englischen wird davon Depth gesprochen. Und das andere, die andere Metrik ist eben die Weite bzw. Englisch Width eines Algorithmus. Bei der Tiefe, die Tiefe gibt eben die Anzahl an Layern bzw. Schichten eines Schaltkreises, eines Quantenschaltkreises an, die dieser beinhaltet, wobei halt jede Schicht mehrere logische Gatter beinhalten kann, die parallel auf ein oder zwei Qubits ausgeführt werden. Und dann gibt es eben die sogenannte Weite eines Algorithmuses, die Anzahl an Qubits angibt, die manipuliert werden innerhalb dieses Algorithmus.
Also man sieht, es gibt verschiedene Möglichkeiten, so einen Algorithmus zu quantifizieren. Aber letztendlich ist es halt tatsächlich so, dass gerade auf der Grund der verschiedenen unterschiedlichen technologischen Ansätze von Quantencomputern es gar nicht so einfach ist, die Leistungsfähigkeit von beliebigen Quantencomputern zu beziffern.
Genau, und das wird eigentlich dann mit zunehmendem technologischen Reifegrad, gerade im industriellen Kontext, immer wichtiger, da ein einheitliches Maß zu finden, um eben die Leistungsfähigkeit eines Quantencomputers anzugeben. Bei den klassischen Supercomputern ist ja vielleicht einigen Zuhörern das Maß FLOPS, also Floating Point Operations per Second, ein Begriff. Also sozusagen die Anzahl der Gleitkommazahloperationen, Addition oder Multiplikation, die halt vom Prozessor pro Sekunde ausgeführt werden kann. Und da sich ja aber der Quantencomputer, wie wir jetzt auch im Interview gehört haben, grundlegend in seiner Funktionsweise von einem klassischen Rechner unterscheidet, lässt sich dieses Maß nicht eins zu eins auf den Quantencomputer übertragen, um dessen Leistungsfähigkeit anzugeben. Und IBM hat jetzt vor nicht allzu langer Zeit ein neues Maß definiert, die sogenannten CLOPS, das sind die Circuit Layer Operations per Second, also die Anzahl an Schaltkreisschichten oder Layern, die eine Quantum Processing Unit pro Sekunde ausführen kann. Und ja, diese Metrik ist eben neben der Anzahl der Qubits, die wir jetzt vorhin angesprochen hatten, und dem sogenannten Quantum Volume für die Qualität von Schaltkreisen, eine der wichtigen Metriken eben, um die Leistungsfähigkeit beschreiben zu können. Aber man muss auch sagen, das ist jetzt natürlich ein de facto Standard, der von IBM gesetzt wurde. Und es wird sich jetzt in den nächsten Jahren zeigen, gerade in Normungs- und Standardisierungsgremien, welche weiteren oder vielleicht auch alternativen Metriken durch Unternehmen diskutiert werden und sich dann auch letztlich durchsetzen. Insofern definitiv ein Thema, was wir jetzt gerade nur anreißen konnten.
Können wir auf jeden Fall nochmal eine dedizierte Sendung zu machen.
Genau, wo wir uns definitiv nochmal näher mit beschäftigen sollten, mit den verschiedenen Metriken und dem technischen Hintergrund dazu.
Okay, also zusammenfassend würde ich sagen, chemische Simulationen sind auf jeden Fall eine native Anwendung für den Quantencomputer. Also das bietet sich tatsächlich an, einfach chemische Simulationen auf einem Quantencomputer zu rechnen. Und dementsprechend sehe ich selber die Perspektiven da eigentlich sehr positiv, was das angeht.
Ja, Christoph, dem kann ich mich nur anschließen. Nachdem wir jetzt gesehen haben, dass es da wirklich erste praktische Versuche gibt, Quantencomputer für die chemische Simulation einzusetzen, bin ich da auch voller Hoffnung, was die Technologie anbelangt. Und ja, würde sagen, damit belassen wir es jetzt erstmal, zumindest für heute. Wir sind am Ende unserer Sendung angelangt.
Ja. Also ich denke, das war ein ganz guter Rundumschlag mal in die Welt der chemischen Simulationen auf Quantencomputern. Schickt uns doch einfach gerne Kommentare zur Sendung beziehungsweise auch Themenvorschläge an quantenradar@iit-berlin.de.
Genau, und schaut gerne mal auf unsere Webseite quantenradar.de. Dort findet ihr dann weitere Links, beispielsweise zu den jetzt im Gespräch genannten Publikationen.
Genau, und ansonsten würde ich sagen, immer dran denken, nicht nur auf die Anzahl der Qubits schauen, ne, Benedikt?
Und in der musste Sinne, jetzt noch kommen, oder?
Ja, ja. In diesem Sinne, macht's gut, ne? Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.